Kulturjournal.
80 Jahre Bregenz Festspiele und bald geht es los. Wir waren beim heutigen Pressetag dabei. Ihnen wird nicht immer die Anerkennung zuteil, die Ihnen gebührt. Übersetzerinnen und Übersetzer, die Literatur über Sprachgrenzen hinweg ja erst erlebbar machen. Wir stellen Ihnen heute den aktuellen Preisträger des österreichischen Staatspreises für literarische Übersetzung in eine Fremdsprache vor, Relja Dražić nämlich. Wir wollen nur dein Bestes. Das ist ein Spruch, den jede und jeder kennt und der meist andeutet, dass da eine für den Adressaten wohl etwas unangenehme Maßnahme lauert. Das gilt auch für den britischen Film Good Boy, Untertitel eben Wir wollen nur dein Bestes. Da wird exzessive soziale Garstigkeit einer nicht minder zweifelhaften Anti-Aggressionstherapie unterzogen. Wir haben Regisseur Jan Komasa getroffen. Und auf Schloss Tillisburg werden im Shakespeare-Klassiker Was ihr wollt auch, aber eben nicht nur, Genderspiele und Geschlechtsidentitäten thematisiert. Molières Tartuffe ist ebenfalls zu erleben und beide Stücke versprühen den verjüngten Charme des Festivals. Soweit unser heutiges, von Festspielen eingerahmtes Themenpanorama. David Baldinger begleitet Sie durch dieses Kulturjournal. In 2 Wochen werden die Bregenzer Festspiele eröffnet. Sie feiern heuer ihr 80-jähriges Bestehen. Als Spiel auf dem See steht erstmals in der Geschichte des Sommerfestivals Giuseppe Verdis Oper La Traviata auf dem Programm. Im Festspielhaus wird die Opernrarität, die Ausflüge des Herrn Brocek von Leos Janáček gezeigt. Beide Hauptproduktionen sollen durchaus bildgewaltig in Szene gesetzt werden, so berichtet Annette Raschner.
Ein zerbrochener Spiegel als Symbol für das tragische Schicksal der Kurtisane Violetta in La Traviata. Die Spiegelwand ist 28 Meter hoch und mit ihren teils beweglichen Splittern ist sie das zentrale Element des Bühnenbilds von Paolo Fantin, der eine monumentale Skulptur, eine, wie er sagt, immersive Installation für Bregenz geschaffen hat.
Have a life during the day.
Sie hat ein Leben während des Tages und sie erlebt eine wundersame Transformation am Abend während der Show. Ich habe versucht, Emotionen in etwas Räumliches zu übersetzen. Die Skulptur hat für mich einen Charakter. Sie lebt.
Es ist ein Spiel aus Dramatik, aber auch aus Nähe und Zerbrechlichkeit, das Regisseur Damiano Micheletto in die schillernden 1920er Jahre versetzt. Für ihn spiegeln diese Jahre eine Gesellschaft wider, die sich dem Vergnügen hingibt und dabei den Blick für das Wesentliche verliert.
I really like the aesthetic first.
Ich mag die Ästhetik der Roaring Twenties. Sie bietet die Möglichkeit, Bilder von Eleganz, Opulenz, aber auch sehr Schrägem zu kreieren. Ich beziehe mich auch auf den Film The Great Gatsby mit seiner Energie und dieser Gesellschaft, die nie schläft, die aber auch zynisch ist und eine dunkle Seite hat.
The dark side somehow.
Seit Mitte Juni wird geprobt, am Wochenende kommen die Wiener Symphoniker und die Bühnenorchesterproben unter der Leitung von Kirill Karabitz können beginnen. Ein Spiegel spielt auch eine wichtige Funktion in der komischen Oper Die Ausflüge des Herrn Brocek von Leos Janáček, allerdings im metaphorischen Sinne. Die Hauptfigur in ihrer Selbstzufriedenheit und Maßlosigkeit erscheint heute frappierend aktuell. Regisseur Yuval Sharon.
Ich glaube, wir alle können das verstehen. Also wir müssen nicht Brocek nur als irgendwie blöde Figur, die wir irgendwie nur der Finger zeigt und sagt, ach, der gehört nicht zu uns. Besser ist zu sehen, wie sind wir alle, Brocek? Wo sind wir engstirnig?
Die von Bühnen- und Kostümbildner John Bausor entwickelte Bildwelt orientiert sich am Dadaismus und am absurden Theater. Traum und Wirklichkeit greifen ineinander. Das Biedermeierhaus wird zur Rakete, die Brocek auf den Mond und im zweiten Teil ins 15. Jahrhundert katapultiert. Die musikalische Leitung hat der ausgewiesene Janáček-Interpret Robert Jindra inne. Die Eröffnung der Bregenzer Festspiele findet am 22. Juli statt.
Dem serbischen Verleger und Übersetzer Relja Dražić wurde heuer der österreichische Staatspreis für literarische Übersetzung in eine Fremdsprache verliehen. Drasic hat Klassiker der österreichischen Literatur wie Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard, Josef Roth oder Heimito von Doderer übersetzt. An zeitgenössische Literatur hat er Bücher von Peter Handke oder Norbert Gstrein aus dem Deutschen übertragen. Wolfgang Popp mit einem Porträt.
Seine kongenialen Übersetzungen folgen allen Schattierungen und Nuancen der Originale und bescheren einen Lesegenuss, der den Originalen in nichts nachsteht. So heißt es in der Jurybegründung für den Staatspreis und das freut Relia Drasic natürlich. Ein Schmunzeln kostet es ihn aber auch.
Ich habe überhaupt nicht Germanistik studiert, sondern Philosophie. Meine Beziehung zur Sprache blieb für immer eine reine Beziehung zwischen mir und dem Text.
Dabei war es immer die österreichische Literatur, die Drasic anzog. Mit Klaus Manns Mephisto hat er nur einen einzigen Roman eines deutschen Schriftstellers übersetzt und Robert Walser ist bis heute der einzige Schweizer Autor, den er übertragen hat.
In jedem Fall scheint mir Österreich im Bereich des modernen literarischen Ausdrucks den größten deutschsprachigen Beitrag zur Weltliteratur geleistet zu haben.
Woher seine Vorliebe für die österreichische Literatur komme, frage ich Drasic. Und die Antwort ist ungewöhnlich, denn er macht sein Naheverhältnis fest an seinem Aufwachsen und Leben in Novi Sad, einer Stadt, deren Erscheinungsbild stark von ihrer K&K-Vergangenheit geprägt ist.
Es ist gut möglich, dass diese monogame Beziehung zu Österreich von der Architektur herrührt.
Begonnen hat Relia Drasic seine Übersetzertätigkeit vor 45 Jahren mit zwei Erzählungen von Hugo von Hofmannsthal, der Reitergeschichte und dem Märchen der 672. Nacht. Nach einer langen Pause folgten Marlene Haushofers Die Mansarde und Auslöschung von Thomas Bernhard. Dort stieß Drasic auf eine Figur, die ungewöhnlich für das bernhardsche Personal war, die Maria nämlich, die mit ihrem Scharfsinn und ihren Moralvorstellungen ein Gegengewicht zu Murraus bösartiger Mutter darstellte. Und dann las Drasic, dass Bernhard seine Figur der Maria an Ingeborg Bachmann angelehnt hatte.
So interessierte mich, was für eine Frau und Schriftstellerin das wohl war, die bei einem Thomas Bernhard solche Bewunderung auslösen konnte.
Daraufhin übersetzte Drasic zwei Erzählbände von Bachmann, Das 30. Jahr und Simultan und das Hörspiel Die Zikaden.
Vor allem, weil das Traumhafte, das für Bachmann das einzige unbestreitbare Zuflucht darstellt, hier in eine Form eingebettet ist, die zugänglicher ist als etwa im Roman Malina.
Die Staatspreisjury lobte auch den Einsatz von Relia Drasic für die Verbreitung der deutschsprachigen Literatur im gesamten Balkanraum, denn viele seiner Übersetzungen bringt er in seinem eigenen Verlag Neusatz heraus. Und dieser Name zeigt seine gleichzeitige Verbundenheit zur deutschsprachigen Literatur und zu seiner Heimatstadt, denn Neusatz ist der deutsche Name für Novi Sad.
Wohin Wohlstandsverwahrlosung speziell bei Jugendlichen führen kann, dafür ist der 19-jährige Tommy im Film Good Boy, wir wollen nur dein Bestes, ein Paradebeispiel. Regeln sind für den jungen Briten grundsätzlich zum Brechen da, Drogen und Alkohol seine ständigen Begleiter. Je fieser Tommy vor allem zu Schwächeren sein kann, desto besser fühlt er sich. Bis er selbst von einem Ehepaar entführt und im Keller eines Landhauses gefangen gehalten wird. Dort erwarten ihn therapeutische Zwangsmaßnahmen, und zwar mit dem Ziel seiner gesellschaftlichen Rehabilitierung.
I would like to apologize for what I did to you. I promise not to do it again. Good boy.
Regisseur Jan Komasa entwickelt eine Mischung aus Horror, Thriller und schrägem Familienporträt mit Stephen Graham in einer der Hauptrollen. Graham war zuletzt in der vielfach ausgezeichneten Serie Adolescence zu sehen. Arnold Schnötzinger hat mit dem Regisseur Jan Komasa das folgende Gespräch geführt.
Jan Komasa, in your movie it's about...
Jan Komasa, in Ihrem Film geht es um die unfreiwillige Resozialisierung eines außer Kontrolle geratenen Jugendlichen in England. Aber geraten nicht gerade jene vermeintlichen Weltverbesserer, die ihn gefangen halten, selbst außer Kontrolle mit ihren Maßnahmen?
Out of control.
That's true. Well, this is the guilty pleasure of working on this weird concept. Ja, das stimmt. Es ist das Vergnügen an unserem Erzählkonzept, dass die Rollen der Personen und die damit verbundenen moralischen Wertungen sich radikal verändern. Wir haben den Film einen Liebesbrief an die Tyrannei genannt, denn in einer Art Stockholm-Syndrom-Situation beginnt der anfänglich rabiate Tommy, seine Peiniger letztlich zu lieben. Eigentlich versucht Tommy alle Tricks, um aus dem Haus seiner Entführer zu fliehen. Er spielt also das Spiel mit, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Doch unvermutet beginnt er doch, Empathie für die von einem Todesfall geplagte Familie zu entwickeln. Dadurch werden die eigentlichen Täter, also die Familie, von ihrem Opfer quasi freigesprochen und erlöst. Es gab einige Leute, auch Filmverleiher, die uns aus diesem Grund eine unmoralische Haltung vorgeworfen haben.
Oft wird der Filmtitel Good Boy auch als Lob verwendet, etwa bei Tieren. Aber hat er im Kontext ihres Films nicht eine extrem sarkastische Schlagseite?
Sarcastic tendency.
Yeah, he's like an animal, he's being treated like a dog.
Ja, sicher. Tommy wird wie ein Tier behandelt, wie ein Hund, wobei er sich selbst zuvor auch wie ein Tier benommen hat. Unser Film hat eine ziemlich provokante Seite. Good Boy wird tatsächlich oft als Lob verwendet. Wenn man einen Hund trainiert, ist es egal, ob der Hund versteht, warum. Das Wichtigste ist, dass der Hund gehorcht und tut, was man möchte. In unserem Fall kooperiert Tommy am Ende, aber man weiß nicht genau, ob aufgrund einer Gehirnwäsche oder aus freien Stücken. Das ist ein Geheimnis des Films, das das Publikum selbst bewerten muss.
Folgt nicht genau daraus die Spannungsdramaturgie des Films? Man weiß ja nie genau, ob der eingesperrte Tommy tatsächlich Einsicht in sein schreckliches Benehmen hat oder ob er seine quasi Besserung nur vorspielt, um an Fluchtmöglichkeiten zu kommen.
Yes, but I think the tension is all right. Tommy's plan is to escape from the house.
Das stimmt, aber die eigentliche Dynamik entsteht daraus, dass Tommy parallel zu seinen Fluchtgedanken einen Bildungsprozess durchmacht. Er liest Bücher und denkt darüber nach. So beginnt er auch, seine eigene Existenz zu reflektieren, sein Verhalten zu seinen Mitmenschen, was er ihnen alles angetan hat. Es ist ein bisschen so wie ein Undercover-Polizist, der sich in eine Gang einschleust, dort echte Freundschaften schließt und am Ende Probleme hat, die kriminelle Gang auffliegen zu lassen.
Sie deuten viele Dinge in Ihrem Film nur an. Man kann daraus eigene Schlüsse ziehen, aber man hat nie die Gewissheit, ob man damit auch richtig liegt. Warum braucht denn der Film diese Leerstellen?
Der Film hat ja auch im Überbau einen recht schrägen philosophischen Zugang zu Täter-Opfer-Schemata. Es geht auch um Informationen, um das, was wer über wen weiß. Das spielt sich im Dreieck zwischen Tommy, Chris und dem Kinopublikum ab. Chris baut eine Aura auf, als wäre er allwissend und hätte immer alles unter Kontrolle. Daraus ergibt sich mehrfach die Spannung des Films, denn man fragt sich oft, ob Tommy die Flucht gelingen und ob Chris die Kontrolle verlieren wird. Wir machen verschiedene Angebote und Vorschläge zur Deutung, lassen vieles, auch bewusst, offen.
Regisseur Jan Komasa war das über seinen Film Good Boy, wir wollen nur dein Bestes, ab Freitag in den heimischen Kinos zu sehen. Mit der Premiere von Shakespeares Was ihr wollt eröffnen morgen Abend die Festspiele Schloss Tillisburg im oberösterreichischen St. Florian. Bis zum vorigen Jahr wurden sie von Nikolaus Büchel geleitet. Der hat einen ambitionierten und auf österreichische Literatur gerichteten Spielplan verfolgt. Jetzt hat der Schauspieler J.D. Schwarzmann, ein langjähriger Mitarbeiter Büchels, die Leitung übernommen. Er unterzieht die Festspiele einer Verjüngungskur und setzt mit Shakespeare und Molière auf zwei Theaterklassiker. Mehr von Katharina Menhofer.
Halt, halt, halt die Goschen! Halt, halt, halt einmal die Goschen, Alter! Halt, halt, halt die Goschen!
Auch so kann Shakespeare klingen. Eine kleine popkulturelle Anspielung an den alten YouTube-Hit von König Leopold. Alles ist möglich im fiktiven Illyrien, wo die Handlung von Was ihr wollt spielt. Und Sommertheater folgt sowieso eigenen Regeln. Regisseur Felix Hafner.
Es kommt ein Publikum hin, das Open Air ein Stück irgendwie sehen möchte, das Spaß macht, das auch zum Nachdenken anregt, aber was natürlich eine ganz andere Bühne hat und andere Mittel. Und unser Zugang ist der, dass wir versuchen, es auch an uns irgendwie ranzuholen, sodass die Sprache im besten Fall sehr lebendig ist und auch mal hin und her springen kann, auch mal in den Dialekt, auch mal ins Englische.
Redet mit mir, ich will für Sie antworten. Was wollt ihr?
Most radiant, exquisite and unmatched beauty.
Felix Hafner ist nicht als Klassiker-Regisseur bekannt, sondern eher für Rechercheprojekte, die er mit seinem Kollektiv Institut für Medien, Politik und Theater im Off-Theater-Bereich verwirklicht. Zuletzt wurde die Gruppe für ihre Arbeit Nestbeschmutzung mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnet. Der 400 Jahre alten Schiffbruchgeschichte rund um die verlorenen Zwillinge Sebastian und Viola mit Täuschung, Verwechslung und Liebeswirren versucht Hafner mit einer gewissen Leichtigkeit zu begegnen.
Dass man auch das, was irgendwie spannend ist an den Genderspielen, die da drin sind, sich mit Geschlechtsidentitäten, auch mit Sexualität eigentlich auseinanderzusetzen, was alles in dem Stück schon drin ist, das so auch hervorzukehren, aber vor allem zu schauen, dass das ein SchauspielerInnen-Fest ist, wo man allen extrem gerne zuschaut.
Ich will mit meiner Lobrede auf euch fortfahren und euch dann das Herzstück meiner Botschaft offenbaren.
Dasselbe Ensemble spielt auch im zweiten Klassiker dieser Saison in Molières Tartuffe, inszeniert von Ursula Leitner, der kommende Woche Premiere hat. Der Schauspieler J.D. Schwarzmann schlüpft abseits der Bühne erstmals auch in die Rolle des Intendanten.
Ich war seit Anfang an dabei, also seit 2017 haben wir gestartet, genau. Also die letzten 9 Jahre war ich schon im Leitungsteam mit dabei. Also der Nikolaus Büchel hat mich quasi von der Schauspielschule weg gleich mit engagiert ins Leitungsteam und als Schauspieler. Und heuer übernehmen wir es jetzt zu dritt. Also der Samuel Schwarzmann, mein Bruder, der auch schon seit Anfang an dabei und die meisten Jahre auf der Bühne ist. Dann der Nikolaus Spiegelfeld, der auch der Schlossbesitzer ist, der macht die Produktionsleitung und ich in der Rolle des Intendanten.
Ein Intendant, den das Stammpublikum von Anfang an kennt. Nicht zuletzt durch seine Rolle des K&K-Scharfrichters Josef Lang, die er hier mehrere Jahre verkörpert hat.
Man trifft sich dann auch im Innenhof und plaudert dann nach den Stücken und redet drüber. Das ist auch eine Qualität von dem Theater, würde ich sagen, also von dem Festival insgesamt, dass es irgendwie eine Nähe zum Publikum hat.
J.D. Schwarzmann setzt auf flache Hierarchie, junge Regiehandschriften und das altbewährte Konzept aus Schauspiel, Lesung, Konzert und Kabarett, das traditionell im Innenhof von Schloss Tillisburg stattfindet.
Unser Kernpunkt bleibt noch immer sehr hochkarätiges Sprechtheater. Und dann haben wir auch wieder Musik, Anna Mabo und Blonder Engel, die auch literarisch, würde ich mal sagen, einen Anspruch haben und musikalisch top sind.
Alles ist anders jetzt, die Leitung ist besetzt und ich weiß, dass du gerade keine Zeit hast für mich. Das macht gar nichts.
In der verjüngten Nebenschiene ist Anna Mabo mit ihrem Buben und dem Album Mittelschwere Ekstase zu Gast. Marie-Louise Stockinger liest aus Aglaia Veteranis, warum das Kind in der Polenta kocht. Und der Kabarettist Clemens Maria Schreiner präsentiert sein Programm Fehlerfrei. Eine neue Generation hat Tillisburg fest im Griff.
Die Festspiele Schloss Tillisburg im oberösterreichischen St. Florian beginnen morgen und dauern bis 9. August. Noch ein Hinweis für Freundinnen und Freunde der Kammermusik. Mit einer Masterclass von Sir Andras Schiff startet heute Nachmittag die 45. Ausgabe des Kammermusikfests im burgenländischen Lockenhaus. Der ungarische Pianist und Dirigent zählt zu den langjährigen Wegbegleitern des Festivals. 1981 wurde es von Gidon Krämer gegründet. Auch mit der Absicht, Musikerinnen und Musiker aus Osteuropa stärker bekannt zu machen. Bis heute dient Lockenhaus vielen als wichtige Plattform, gerade am Anfang ihrer Karriere. Intendant Nikolaus Altstädt, der beim Festival auch als Cellist in Erscheinung tritt, erklärt:
Das war es schon immer. Alexander Lunkwich und Olli Mustun waren sehr, sehr jung, als sie hier zum ersten Mal aufgetreten sind. In meiner Zeit zum Beispiel Patricia Kupaczynskaja, Wilde Fran und in den letzten Jahren Thomas Dunford, Maxim Emilianichev, Jean Rondeau, Fatma Said, Timothy Ridout, Alles Musiker, die heute auf der ganzen Welt spielen und die ganz jung zum ersten Mal dabei waren.
Das Kammermusikfest Lockenhaus dauert bis zum 18. Juli. Erwartet werden unter anderem Ian Bostridge, Annalena Elbert und das Chaos String Quartet.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Martin Leitner, Regie Jakob Fessler, Moderation David Baldinger.
Voodoo-Zuckerl und franco-arabisches Exil. Marie-Therese Himmler präsentiert die jüngsten Aufnahmen zweier Duos. Ihre Musik ist geprägt von französischer Gegenwart und familiären Wurzeln in Algerien, Tunesien und der französischen Überseeinsel Réunion.